Es ist der Wahltag. Ihr habt gewählt und zwar richtig gewählt, unseren Podcast.
Und der heißt, die GM-Partei. Gerne Montag-Partei.
Mit Andi Weiß
und Stefan Schwabeder, ja. Eure Spitzenkandidaten für diesen heutigen Wahlsonntag.
Schön, ja. Und wir brauchen auch da wieder unsere Sanduhr, die wir umdrehen, damit wir sehen, wie es dahin rieselt. Nicht in unserem Hirn, wobei es kann natürlich auch sein.
Also, Stefan, wie fühlt man sich als Kanzlerkandidat, erzählt?
Also passen Sie mal auf. Also ich will König von Deutschland sein, so wie hat damals Rio Reiser.
Rio Reiser, genau. Das alles und noch viel mehr.
Ja, richtig. Aber wir wollen ja die Politik komplett außen vor lassen.
Das alles
heute.
Und noch viel mehr ist aber unser Eisbergbild vom letzten Mal.
Richtig.
Noch viel mehr.
Ja, weil nämlich es kann schon sein, dass eure Entscheidung heute mit etwas zusammenhängt, was wir jetzt besprechen, also die Entscheidung, was wählt ihr heute, könnte ja sein, dass es mit einem Eisberg zu tun hat und zwar mit dem, was unter der Eis- oder Wasseroberfläche schwimmt eigentlich. Ich glaube ein Siebtel oder 90%, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel.
Irgend sowas.
Also so viel ist oben kleines Ding und unten ist der große Berg, das sehen wir nicht. Wir sehen von uns, so hast du es letztes Mal gesagt, von unserer Persönlichkeit sehen wir nur so einen kleinen Teil, das ist oben der Berg, was rausspitzelt. Und der Rest ist aber das, was es trägt und was dazu führt, dass man das oben sehen kann. Und so ähnlich ist es mit unseren Entscheidungen. Und da will ich eben hin. So, jetzt pass mal auf. Dass, wenn ich eine Entscheidung treffe, ich mache jetzt XY, dann komme ich aber dahin, weil viele, 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 vielleicht sogar tausende von Entscheidungen vorher unbewusst gefallen sind, die ich überhaupt nicht mitbekomme. Und plötzlich stehe ich an dieser Stelle, wo ich mich entscheiden muss. Wenn ich aber vorher unterbewusst eine andere Entscheidung oder andere Entscheidungen gefällt hätte, dann wäre ich da gar nicht.
Ich glaube, das Spannende ist, also dieser Eisberg, von dem ich gesprochen habe, da gibt es den Professor Dr. Sulz hier in München, eine große Koryphäe, der hat dazu eine Überlebensregel entwickelt. Also der sagt, letztendlich immer nur, wenn ich so und so bin, wäre meine wichtigsten Persönlichkeitszüge. Und wenn ich niemals Wut zeige, also das Gegenteil tue von dem, wie ich immer bin, dann bewahre ich mir die Erfüllung meiner wichtigsten Bedürfnisse und dann bewahre ich mir, dass meine größten und schlimmsten Ängste nicht Realität werden. Das ist ganz spannend. In meinen Beratungsgesprächen arbeite ich oft mit einem Test, den er dazu gemacht hat. Ja? Also da guckst du dir deine wichtigsten Bedürfnisse an, guckst du deine Ängste an, deine Wut an, deine Persönlichkeitszüge. Und das ist total spannend, weil ich habe manchmal Leute, die kommen und sagen, oh, ich habe hier die ganz schlechte Eigenschaft und ich bin ein ganz schlimmer Mensch und. Und das ist mal spannend zu gucken, wie entsteht sowas, ja? Was passiert da? Und das andere ist, manchmal habe ich Leute, die halten schon sich sehr kurz vor Mutter Teresa, weißt du?
Ja, okay.
Und das Spannende ist, dass dieser Test ein wahnsinnig existenzieller Spiegel ist und ich gucke da rein und ich merke, hoppala, ich halte vielleicht von mir oder ich denke vielleicht von mir, dass ich Mutter Teresa bin, aber eigentlich ist mein Verhalten auch ein Bedürfnis erfüllen. Denn wenn ich mal angucke, was passiert, naja, die Bedürfnisse, die ich da erfüllen möchte, die Ängste, die ich habe, die Wut, die ich habe, das ist ja nicht eine Wut aus dem Jahr 2025. Das ist ja nicht eine Angst aus dem Jahr 2025. Das ist eine gewachsene biografische Wut. Das ist ja ein Bedürfnis, das ich erfülle. Also als Beispiel, ich gehe in keinen Konflikt oder ich bin sehr konfliktscheu und versuche alles harmonisch zu regeln, ja, weil ich Angst vor Beziehungsverlust habe. So.
Das wäre jetzt, vielleicht wäre das sogar.
Das ist ja so eine Entscheidungsgeschichte.
Ja, genau. So. Was macht man dann?
Ja, ich schau mal, was eigentlich die Angst darunter ist.
Okay.
Ich habe das so oft, dass es um Konflikt Chef-Mitarbeiter geht zum Beispiel. Erst letzte Woche ein ganz, ganz interessantes Gespräch dazu gehabt, wo es darum ging, dass jemand sich kontinuierlich an seinem Chef abarbeitet. Und immer wieder geht es darum, und der sieht mich nicht und der wertschätzt mich nicht und. Und wir waren ja in so einer letzten Folge immer wieder bei der Frage, wie ist die emotionale Wahrnehmung, wie ist die sachliche Wahrnehmung? Und das ist auch ganz spannend, je mehr ich dann immer mit ihm so an dieses Ping-Pong-Spiel aus emotionaler und sachlicher Wahrnehmung drangekommen, desto mehr hat er immer, wie du vor ein paar Folgen dann gesagt, naja, aber eigentlich, jetzt wenn ich es ganz nüchtern betrachte, so ganz sachlich gesehen, so muss ich schon sagen, so, ja. Aber das ist ja schnell ein Wegschneiden der Emotion. Die Emotion ist ja auch unsere Geschichte. Also wenn jemand schafft, durch sein Verhalten etwas in mir in Gang zu setzen, ja, mein Lieblingsbild, ich glaube, ich habe es vor ein paar Folgen schon mal erzählt, mein Lieblingsbild ist immer, wenn man eine Stimmgabel nimmt und man schlägt sie an, ja, und hält sie in der Nähe von der Gitarre,
ja,
dann berührt man die Gitarre gar nicht, Aber dann fängt ja die Seite, die diesen Ton anschlägt, fängt ja an zu schwingen. Ja? Mhm. Also es sind vielleicht fünf Mitarbeiter, fünf Mitarbeiterinnen in einem Team und vier davon lassen das und das Verhalten von dem Chef abprallen, da passiert gar nichts. Und der fünfte, der dreht völlig am Rad. Ja? Der sagt, der bringt mich auf die Palme, ja, dass der mich nicht hört oder dass der so. Und plötzlich heißt es ist ja am Ende des Tages ein Ergebnis einer Bewertung. Also da kommt was in mir zum Klingen. Mhm. Also mein Bedürfnis, vielleicht habe ich tatsächlich, ich habe das dann oft, ich lande dann oft bei Eltern, oft in der Biografie, oft in der Geschichte. Ja, als Beispiel, wo wurde ich denn nicht gehört? Und dieser große Kampf, dagegen anzugehen, zu sagen, ey, da muss mir doch einmal nochmal was zuhören. So, jetzt ist es aber nicht eine Entscheidung. Jetzt kann ich nicht sagen, ach so, mein Vater hat mir immer nie zugehört, jetzt beschließe ich zu wissen, das war mein Vater und das ist mein Chef, dann ist jetzt alles gut.
Ja.
So, wenn in mir ganz tief dieses Wissen drin ist, das ist ja auch hirnphysiologisch, neuronal gebahnt, ja, dieses Wissen, dass ich für mich weiß, mir hört man nicht zu, ja, dann ist es ja mein Lebenskampfthema, sage ich mal so. Ja, dann ist es ja, das ist ein großes Thema, mit dem ich mich einfach auseinandersetzen möchte und das ist ein Defizit, bei dem ich immer auf der Palme bin oder was immer mein Lebensthema sein wird. Mhm. Und dann wird's spannend. Ja, und ich glaube, und das ist das Schöne, wenn Menschen mit Arbeitsthemen kommen, zu sagen, oh, jetzt lassen wir den Chef mal Chef sein, komm, den lassen wir mal links liegen. Ja. Oder wenn auch Paare zu mir in die Beratung kommen und sagen, oh, jetzt lassen wir ihren Partner mal links liegen, um den geht's gar nicht. Ja. So, jetzt reden wir mal nur über sie, jetzt reden wir mal über die Geschichte. Was wünschen Sie sich? Was ist denn Ihr Bedürfnis? Was macht denn Sie traurig? Was ist denn Ihre Angst? Ja? Dann merke ich plötzlich, dass es gar nicht um meinen Chef geht. Da merke ich plötzlich, da landen wir auch wieder bei die da oben. Ja?
Ja, so, ja.
Sondern plötzlich merke ich, hoppala, ich bin ja in der Lage, in der Fähigkeit, auch in ein Gestalten zu kommen, in eine Selbstfürsorge zu kommen, was gar nicht plötzlich mit meinem Chef mehr irgendwie eine Dynamik auslöst. Sondern ich kann ja in eine Selbstfürsorge kommen, ja, die plötzlich meinen Chef sein lässt. Und plötzlich kann ich es versachlichen. Warum? Weil aber auch dieser emotionale Teil, dieser emotionale Schmerz in dem Maß bearbeitet und gestaltet wurde. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass wir manchmal, wenn es um Entscheidungen geht, der Spielball unserer Emotionen sind, weil wir aufstehen und meinen, einen Kampf kämpfen zu müssen, der aber nicht ein gegenwärtiger Kampf ist. Ich habe mal ein Buch von einem, das muss ich jetzt anonym, also ohne Namen.
Ohne Namen erzählen, oder ohne, so. Von wem ist es?
Ja, ich habe mal ein Buch gelesen von einem sehr bekannten Künstler. Ja, so. Also die Geschichte kann ich nicht erzählen, wir machen einen Break. Nein, ich merke, man kann sie nicht anonym erzählen.
Dann können wir die jetzt hier nicht. Nein, bin gespannt, was er erzählt.
Das war aber eine spannende Geschichte, ja. weil ich so enttäuscht war, weil ich das Buch gelesen habe und ich war so reflektiert, ich fand den so reflektiert. Der hat eine ganz, ganz krude Lebensgeschichte und hat aber einen sehr, sehr bodenständigen, auch therapeutischen Weg eingeschlagen, um dann meines Erachtens sehr mit beiden Beinen wieder auf dem Boden zu landen. Und das ist ja so. Und dann bin ich zum ersten Mal, weil ich so begeistert war, zu einem Konzert von ihm gegangen. Mhm. Und dann fand ich dieses Konzert so pubertär, dass ich gesagt habe, ich gehe dann nie wieder zum Konzert. So, Jahre später ruft mich ein Freund an, Journalist, sagt er, ey, pass auf, ich bin in der Stadt, der und der spielt da, kommst du mit? Und ich so, oh, ich weiß nicht, ob so, ja komm, wir treffen die dann auch nachher noch und alles mögliche. So, und dann sind wir da auf dem Pressekontingent also halt, da mitgegangen und so. Und dann in dem Konzert fängt er an und erzählt seine Vatergeschichte. Und plötzlich habe ich verstanden, warum der so auf den Putz hauen muss. Ja? Plötzlich habe ich verstanden, der lebt ja die Geschichte seines Vaters weiter. Ja? Das ist ja gar nicht das, was der da in die Richtung und die Richtung auch inhaltlich äußern muss. Das ist gar nicht seine Geschichte. Der lebt gerade die Geschichte seines Vaters. Und plötzlich war das für mich wieder stimmig. Ja? Mhm. Und ich glaube, oft geht es uns auch so. Wir leben manchmal die Geschichte unserer Eltern weiter. Oder die Geschichte, die wir in unserem Umfeld gelebt haben. Wir leben die Geschichte anderer. Ja? Und wir treffen auch Entscheidungen, um anderen zu gefallen. Ja? Oder um zu zeigen, wir sind doch konstruktiv oder wir sind doch gut oder wir sind doch wie auch immer. Und ich glaube, das ist der spannende Punkt, wenn wir dann wieder unter die Wasseroberfläche gucken, genau diese Punkte mal anzuschauen und sagen, wo lebe ich eigentlich auch die Geschichte bewusst, aber auch unbewusst, die Geschichte anderer Menschen, die mir in mein Lebensgepäck gepackt wurden, wo lebe ich die weiter und wo darf ich eigentlich in der Art und Weise, mein Leben, meine Geschichte, mein Dasein zu reflektieren? Wo darf ich da vielleicht aber auch frei werden von solchen Zwängen, die Geschichte anderer leben zu müssen oder das, was man mir gesagt hat, ja, Stichwort Glaubenssätze, was ich in mir trage, oh, das und das kann ich nicht, da bin ich zu klein oder das und das und das, ja. Mhm. Wo arbeite ich eigentlich gegen solche Sätze und wo darf ich frei werden, um das zu entdecken, was ich eigentlich zu geben habe in dieser Welt?
Aber geht das überhaupt, dass ich, oh, die Uhr ist zu Ende. Aber ich stelle die Frage noch.
Bestimmt.
Uhr ist gerade zu Ende. So, jetzt habe ich die Frage vergessen.
Geht das auch heute so?
Ja, genau. Aber funktioniert das überhaupt, dass ich das Leben meiner Eltern nicht lebe?
Ich finde es so spannend. Also ich glaube, im therapeutischen Prozess liebe ich es, Menschen anzuleiten, gerade wenn sie das nicht durchlebt haben in Pubertätszeiten und wie auch immer, weil das nicht möglich war oder weil ihnen das nicht vergönnt war oder wie auch immer, ihn anzuleiten, tatsächlich mal dieses Bild oder diese Plastik vom Sockel zu schmeißen, wie sie sein sollen. Mhm. Weil viele leben ja so, dass sie sagen, oh, wenn ich so lebe, wenn ich beruflich so erfolgreich bin oder das und das mache, wie auch immer, dann kriege ich die Anerkennung meines Vaters. Mhm. Oder dann heißt es, oh, du bist brav oder du bist gut oder du bist erfolgreich, oh, auf dich sind wir stolz oder wie auch immer. Ja, so. Und ich mag immer die Leute anleiten dazu, diese Figur vom Sockel zu schmeißen, alles klein und kurz zu hauen. Und dann zu sagen, so, und jetzt bau mal deine eigene Figur. Was hast du für eine Vorstellung vom Leben? Mhm. Und das ist dann spannend, weil dann bauen wir ja eine neue Figur und plötzlich merken wir, oh, so weit anders ist das gar nicht vielleicht, aber es ist unseres.
Das ist meine, okay.
Und plötzlich spannend. Kann ich das leben, was ich möchte. Ja, ist ein ganz wichtiger Prozess.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Da werden wir, glaube ich, schon nochmal drüber sprechen. Aber jetzt hören wir erstmal noch einen Tipp, einen ganz praktischen Tipp von Martina Weiß.
Andi, du hast ja vorhin die Überlebensregel vorgestellt und es lohnt sich tatsächlich, damit zu arbeiten, auch weil ich tatsächlich im Alltag was verändern kann. Und das erkläre ich jetzt nochmal genauer, wie das geht. Wenn ich meine Überlebensregel rausgefunden habe, könnte ich jetzt denken, aha, interessant, so bin ich halt und fertig. Aber ich will mich ja entwickeln. Wenn ich jetzt vorhabe, ab morgen komplett eine ganz andere zu sein und alles perfekt zu machen, dann... Ich habe es mal probiert, werde ich wahrscheinlich scheitern, weil ich zu viel wollte. Aber wenn ich wirklich einen Transfer schaffen will, also in den Alltag neues, gesundes, funktionales, selbstfürsorgendes, selbstliebendes und mutiges Verhalten integrieren will, dann muss ich es langsam angehen. Mein Ziel ist einfach nur, dass ich die bisherige Überlebensregel umwandle in eine neue Lebensregel. Also meine bisherige Überlebensregel, wenn die zum Beispiel hieß, nur wenn ich immer selbst unsicher bin, also nachgebe, mich anpasse, das wäre das Gebot. Und wenn ich mich niemals durchsetze und sage, was ich denke oder zu mir stehe, das wäre das Verbot, nur dann bewahre ich mir Geborgenheit und Schutz, Liebe, Wärme, mein wichtigstes Bedürfnis. Und damit verhindere ich dann, meine größte Angst, nämlich dass ich allein gelassen werde und sich alle von mir trennen oder mich ablehnen. Und jetzt mache ich aus dieser früheren Überlebensregel eine Lebensregel. Die kann erstmal vorsichtig formuliert sein und mit der Zeit festigt die sich dann im Alltag, wenn ich es nämlich immer mal wieder ausprobiere und eine Bestätigung bekomme. Schaut mal, wie sich das anfühlt. Auch wenn ich seltener selbstunsicher bin, mich ein bisschen weniger anpasse und wenn ich künftig öfter mal meine Meinung sage und mich durchsetze oder sogar mal ein bisschen Ärger zeige, bewahre ich mir trotzdem Geborgenheit und Schutz und muss nicht fürchten, dass ich alleingelassen werde. Das hört sich doch gut an und wir können es ja mal ausprobieren, Schritt für Schritt.
Da flutschen wir in die Woche. Ja, da genau. Flutschen wir in die Woche mit diesem Tipp und sagen danke, liebe Martina Weiß, und danke an euch für eure Rückmeldungen.
Ja.
post@gernemontag.de.
Oh ja, schreibt uns, wie es euch gefällt und was in eurem Leben so passiert und was ihr mitnehmt. Und jetzt nehmt ihr unsere Namen mit, Andi Weiß
und Stefan Schwabenmüller.
Bis nächste Woche.
Kommt gut durch die Woche. Ciao.
Tschüss.